Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Turn- und Wassersportverein Göttingen, dem Verein für Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport. Bei uns findet jeder das richtige Angebot. Für weitere Informationen besuchen Sie das Internet unter www.twg1861.de oder schauen Sie auf unserer Facebook-Seite. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Unsere Reihe Im Gespräch widmet sich heute mit dem Schauspieler Dominik Müller, dem Bildnis des Dorian Gray und der Bühnenfassung des Romans von Oscar Wilde, die bei den Gandersheimer Domfestspielen auf der Studiobühne des Festivalprobenzentrums aufgeführt wird.
Dominik, wer von euch ist auf die Idee gekommen, sich jetzt das Bildnis von Dorian Gray zu erobern, dafür eine Form zu finden, die auf der Bühne hier im Probenzentrum übertragbar ist?
Das war in der Tat meine Idee, weil wir waren auf der Suche nach Themen, die wir behandeln könnten, weil wir wussten, dass dasselbe Team nochmal ins Probenzentrum gelassen wird und haben überlegt, was wir machen könnten. Und dann habe ich mich erinnert, dass am West End und am Broadway eine Solo-Version von dem Bildnis des Dorian Gray lief, mit einer Frau besetzt. Ich habe mich noch erinnert, dass ich das unbedingt sehen wollte, aber ich habe es verpasst und nicht geschafft. Jetzt hat auch Tony Awards bekommen oder Olivier Awards. Und dann dachte ich, warum nicht? Habe das dann vorgeschlagen. Und dann hat Franziska Detres, die Regisseurin, das auch aufgegriffen und meinte, ah, spannend. Und dann hat sie den Roman nochmal gelesen. Und dann haben wir es natürlich auch vorgeschlagen, der Theaterleitung. Die haben dann auch Gefallen dran gefunden. Und sie hat dann nur gesagt, dass sie sehr schwer fände, aus dem Roman, schwieriger als bei 1984, eine Solo-Version zu schreiben. Hat sich dann aber trotzdem durchringen lassen, ja.
Naja, ein Kondensat aus mehr als 300 Seiten, die der Roman nun mal hat, zu treffen, auch mit Oscar Wildes Abschweifung, nenne ich es mal, so in das Szenario, diese adlige Gesellschaft, die sich mit Belanglosigkeiten quasi am Leben erhält. Und dass er also immer wieder so bösartige Pointen setzt, was die bessere britische Gesellschaft angeht. Da muss man ja sehr genau gucken, wo die Bezüge sind, die auch die drei entscheidenden Figuren betrifft.
Genau, und auf die Idee ist dann auch Franziska gekommen, wie man die Geschichte erzählen kann, und zwar anhand dieser drei Figuren. Die drei Protagonisten, die sich gegenseitig die ganze Zeit beeinflussen und diese Dreiecksbeziehung so spannend ist, dass wir uns jetzt dazu entschieden haben, dass ich genau diese drei Figuren verkörper und anhand dieser drei Figuren die gesamte Geschichte erzähle.
Mehrere Figuren im Miteinander zu gestalten, das gab es ja auch bei 1984, diese sogenannte Verwandlungsfähigkeit. Das macht das natürlich bei dem Thema zu einem Abenteuer, weil die drei zwar einander auch ähnlich sind in manchen Motiven, aber doch jeder so seine eigene Vision, möchte ich es mal nennen, verfolgt von Lebenswunsch, Lebensinteresse, Selbstdarstellung. Also erstmal, was so das Ego angeht.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das wird auch der Unterschied sein zu 1984, weil ich da diese durchgehende Figur hatte und ab und zu in die anderen Figuren eingetaucht bin. Aber eigentlich war die Linie die ganze Zeit bei ihm. Und hier wechseln die sich immer ab, von Szene zu Szene. Es gibt wenige Ausnahmen, wo sie sich nicht abwechseln. Und teilweise sind auch Zeitsprünge da drin. Ich wusste, dass es eine Herausforderung wird. Wie stelle ich diese drei Figuren so unterschiedlich dar, dass man sofort weiß, wenn ich auf die Bühne komme, ah, das ist jetzt Henry oder das ist Basil oder das ist Dorian. Und das hat von Anfang an viel besser geklappt, als ich gedacht hätte. Und jetzt reden wir auch oft darüber, wie können wir noch mehr die Unterschiede rauskitzeln, Körperlichkeit. Ne, also Henry ist für mich jemand, der sich hinsetzt und ist sich seiner selbst sehr sicher. Und Basil ist so ein bisschen das genaue Gegenteil manchmal und feinfühliger und eher so Künstler. Und Dorian ist von den dreien jetzt, wie wir es gesehen haben, der energetischste. So ein bisschen zügellos. Manchmal sagt dann auch Franzi sowas wie, ah, in der Szene hatte Basil jetzt ein bisschen zu viel von Henry. Und so reden wir mittlerweile schon. Also wir reden schon in den Charakteren oder auch irgendeine Körperlichkeit. Ich fleze auf so einem Sessel und dann habe ich eine neue Position ausprobiert und da meinte sie danach, was ich auch selber sofort gespürt habe, die Körperlichkeit passt nicht zu Henry, die wäre eher Dorian. Das heißt, dann haben wir das gestrichen und haben gesagt, ja.
Wo du gerade schon die drei porträtierst, Lord Henry hat ja auch was von einem Zyniker, während Basil schon fast wie ein Romantiker anmutet oder ein romantischer Träumer. Und Dorian, so das naive junge Gemüt, ist. Also zwei, die eher so reflektierend argumentieren aus ihrer Haltung heraus. Und Dorian mehr so der Spielball ist zwischen den beiden.
Definitiv, der total beeinflussbar ist. Eigentlich wie so ein unbeschriebenes Blatt ist. Und gerade Henry das ja auch ausspricht im Roman. Wie sagt er bei uns, ich will mir diesen wunderbaren Geist zu eigen machen. Was ja wahnsinnig ist. Also, dass er diesen Reiz spürt, ah, dieses unbefleckte Blatt, da möchte ich mal ausprobieren, was da passiert.
Wie so ein menschliches Experiment. Ja. Und gleichzeitig angesichts dieses Zynismus und dieser Langeweile, dass diesen Henry nichts berührt und er jetzt über die Inbesitznahme eines jungen Mannes, der attraktiv ist, der auf jeden Reiz scheinbar ansprechbar ist und immer schöner wird, sich da auch sein eigenes Liebesideal oder seine Sehnsuchtsfigur schnitzt.
Schon, finde ich auch. Und das Spannende ist auch bei Henry, dass er ihm so viel einflößt und ihn so gern dabei beobachtet, wie er immer mehr in diese Welt eintaucht, aber selber diesen Schritt eigentlich nie wagt. Also eigentlich auch eine traurige Figur, finde ich manchmal, weil der Henry selber wäre ihm das, glaube ich, viel zu krass. Selber hat er ja eine Ehe, die auch recht toxisch klingt, finde ich, von dem, was er erzählt. Aber er hat eine Ehe, in die er sich zurückzieht, gesellschaftlich akzeptiert. Und er beobachtet quasi aus der Ferne, wie das alles funktioniert. Aber selber ist er vielleicht auch zu feige dazu. Würde sich aber wünschen und hat dann so sein Ideal in ihm erschaffen, was du auch sagst.
Dann würde er sich ja berührbar machen und verletzlich.
Ja, genau.
Nun muss man auch bei Basil und seinem Porträt von Dorian auch von einer Art Liebeserklärung ausgehen. Ein idealisiertes Porträt, auch das Ideal von Kunst und auch das Ideal von Sehnsucht in der absoluten Schönheit. Ja. Ne?
Wenn er fertig ist mit dem Porträt, so beginnen wir den Abend auch, ohne zu viel vorwegzunehmen, dass Basil sein fertiges Porträt von Dorian betrachtet und dann feststellt, das ist zu viel. Also die ganze Welt wird erkennen, wie sehr ich verliebt bin oder ihn vergöttere auf eine Art und Weise als seine Muse. Und das auch das beste Bild ist, das er jemals gemalt hat. Und er davor Angst hat, dass die Welt sagt, da steckt er mehr dahinter. Und das ist zu viel Persönliches von ihm.
Er gibt quasi seine Gefühle preis, indem er sie visualisiert.
Mhm. Durch den Pinsel auf die Leinwand,
Da müsste man ja sagen, die zentrale Figur letztendlich, Dorian Gray, ist am wenigsten liebesfähig.
Ah ja, spannend, ja. Wäre es aber gerne, ne? Er eifert dem so nach, er will so gerne ein erfülltes Leben haben.
Scheinbar verliebt er sich in eine junge Schauspielerin, theatrale Bild dieser Verwandlungskünstlerin. Genau. Er will keine echte Person. Mhm. Sein Gefühlsleben, es hat überhaupt keinen Halt.
Wie klammert er sich so an Dingen fest, die dann aber zerfallen? Ne? Er denkt halt, wie du sagst, das ist meine große Liebe, die größte Romanze meines Lebens, wie er sagt. Mhm. Und dann spielt sie einmal schlecht auf der Bühne und dann sägt er sie ab. Das ist ja schon hart. Das heißt, er verliebt sich halt in dieses Ideal, in die Schönheit ihres Schauspiels oder was sie verkörpert auf der Bühne. Und sobald das weg ist, dann ist die Person für ihn plötzlich nichtig. Also es ist schon sehr tragisch. Mhm. Wenn ich darüber oft nachdenke, woher kommt Dorian, erfahren wir relativ wenig, dass seine Mutter früh gestorben ist. Das erfahren wir auch bei uns im Stück kurz als Rückblick.
Alle drei sind wohlhabend. Der Maler gehört auch nicht zu den Ärmsten der
Armen. Genau, wenn alle drei sich nicht beschweren, glaube ich, ja.
Alle drei könnte man fast als Realitätsflüchtlinge bezeichnen. Also die Welt, in der sie leben, natürlich geht einem die manchmal auf den Keks. So selbst unter entspannten, gepflegten Verhältnissen ist nicht immer alles so unterhaltsam. Mhm. Nichtsdestotrotz sind sie aber alle drei so maßlos.
Ja, sie wissen quasi nicht, wo das Ende ist. Ja, wo gehen wir da am besten rein? Bei Basil zum Beispiel, er kann ja da nicht aufhören, sozusagen hinter Dorian her zu sein und ihm immer wieder zu sagen, komm zurück. Und er lässt sich eigentlich viel zu sehr auf Dorian ein. Also von außen denkt man sich, lass die Finger von ihm. Das ist ja komplett toxisch, auch wie Dorian mit ihm umgeht. Henry treibt sich auch immer weiter rein in Dorian. Und Dorian ist der Einzige, der quasi auch das ja gar nicht kontrollieren kann. Der wird so eingenommen von dieser Welt, von den Opiumhöhlen irgendwann und von allem, wo er sich fallen lässt und gar nicht mehr rauskommt.
Diese Gier, auch diese Sehnsucht nach etwas, was alle drei nicht genau fassen können, was aber dann Dorian auch in alle möglichen Bösartigkeiten hineintreibt. Also wie so eine Sucht.
Diese Suche nach
einem
Schönheit.
Leben, nach Schönheit oder nach irgendwas Erfüllendem, Befriedigendem.
Ja.
Die sind ja alle dauerhungrig.
Ja. Es gibt doch diese eine schöne Stelle, wo ich beim ersten Mal lesen dachte, Boah, das dauert jetzt aber auch lange, wo Dorian sich eintaucht in die ganzen unterschiedlichen Edelsteine, also alles Schöne, Wandteppiche und die Geschichten von Edelsteinen dahinter und Musik und veranstaltet Konzerte und Parfums und die Herstellung. Also wo er immer sucht, was ist das Schönste oder sich mit Schönheiten beschäftigt, aber das anscheinend nie reicht. Also er muss immer wieder weiterschauen und genau, ich glaube auch dadurch landet er irgendwann in den düstereren Ecken, weil er denkt, wo geht's noch weiter, wie kann ich mich noch weiter steigern?
Auf der anderen Seite, weil du vorhin das Gespräch zwischen den dreien auch für die Stückfassung angesprochen hast, das hat ihm ja Henry alles vorgeschwert, dass das auf die Dauer nicht befriedigt.
Stimmt, das also, wollte er nicht wahrhaben. Ich habe auch also manchmal das Gefühl in der Szene, dass Dorian da am Anfang zuhört und das schön nistet in seinem Kopf. Und dann aber irgendwann aufhört zuzuhören, sondern denkt, dass diese Suche nach Schönheit, Moment, und dieses Hedonistische quasi, dass er das aufgreift und denkt, das ist mein Ideal, aber gar nicht mehr zuhört, dass Henry eigentlich sagt, ganz am Ende wird man wahrscheinlich nicht glücklich.
Es ist tote Materie, die schön glänzt, die man polieren kann, aber es schafft nichts Berührendes mehr. Was dieses Bild angeht, es ist ja so ein Faustgrundmotiv. Dorian, der für die ewige Schönheit, die ihm aus dem Bild entgegenstrahlt, einfach seine Seele preisgibt. Das bekommen aber seine Gefährten so nicht mit.
Basil ist der Erste, der, glaube ich, bemerkt, irgendwas geht hier schief. Die Leute erzählen sich Geschichten über ihn, es gibt Gerüchte. Also das sagen beide, aber beide sind unwissend, was das Bild angeht.
Aber so gesehen liefern die drei sich dann auch wechselseitig ein Schauspiel.
Ja, stimmt, weil Dorian quasi das Spiel weiterspielt und das Geheimnis wahren will. Und Henry macht eh immer weiter, treibt ihn immer weiter rein, bis es dann irgendwann für Henry auch zu viel ist, aber dann ist es zu spät. Und Basil kommt immer wieder und sagt ihm ja immer noch, wie schön du bist. Hört ja nicht auf, das zu sagen. Und sagt, hör bitte auf, du bist so schön, wie du bist und so vollkommen. Ja, stimmt, so spielen sich alle drei die ganze Zeit eigentlich nur was vor.
Wie muss man sich das auf der Bühne vorstellen? Ich habe vorhin schon gesagt, also manchmal kommt es da zu Ähnlichkeiten auch, was so die Einzelfiguren angeht. Wenn du die aus dem gemeinschaftlichen Gespräch sozusagen für einen Moment rausholst und ihnen so ein ganz unmittelbares Profil gibt. So. Ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, das zu jonglieren. Du bist quasi ein Darsteller von diesen dreien in ihren Eigenheiten, ihren Animositäten, ihren Sehnsüchten, ihren Befindlichkeiten. Und gleichzeitig musst du ja daneben stehen, wie jemand, der drei Marionetten an ihren Fäden lenkt.
Ja, das ist immer ganz spannend. Es gibt auch eine Szene, wo Dorian sich betrinkt. Also aufgrund dessen, was gerade passiert ist. Und das heißt, da spiele ich ihn dann betrunken oder ähnliches und danach kommt Basil dazu und ist aber total enttäuscht und sein Herz ist irgendwie gebrochen, weil Dorian sich so verhält, wie er ist. Diese Wechsel sind schon spannend und dann kommt Henry um die Ecke, zum Beispiel in dem Moment, wo Dorian Sybil Vane kennenlernt, die Schauspielerin, und davon erzählt, dass er sie heiraten will. Und dann kommt auch Musik bei uns und dann ist ein ganz harter Bruch. Ich bleibe auch auf der Bühne, also ich gehe gar nicht weg oder so, sondern ich bleibe auf der Bühne und dann kommt ein ganz klarer Cut zu Henry, der ganz trocken bemerkt, dass Dorian Gray sich jetzt verlobt hätte und das passt ihm natürlich gar nicht. Dann würde er ja geparkt sein in einer Ehe, das geht ja nicht.
Der Bruch ist aber ein schönes Bild, das ist, als ob er eins auf die Schnauze kriegt.
Ja, genau. Und das ist also total schön, weil Dorian ist ausgelassen und feiert seine Verlobung quasi und da kommt Henry und sagt, ne, Ehe, die macht dich selbstlos und farblos und farblos passt nicht zu Dorian. Interessant ja aber auch wieder, dass Henry ja in einer Ehe ist. Eigentlich spricht er dann selber von sich und sagt auch, wie viel Arbeit es kostet in einer Ehe, sich die Farblosigkeit, dass sie einen nicht übermannt.
Das ist aber auch ein Ausdruck von gnadenloser, würde ich fast sagen. Wenn man im Miteinander überhaupt keine Möglichkeit sieht,
dass man eine eigene
zu leben.
Genau.
Oder im Leben zu reifen oder die Lust am Leben zu entwickeln.
Ja, das stimmt. Und deswegen finde ich Henry auch eine echt traurige Figur, wie gesagt, weil man gar nicht so viel über sein eigenes Leben erfährt, außer dass es eigentlich ein bisschen miserabel ist wahrscheinlich und dass er gar nicht den Dingen nachgeht, die er wirklich wollen würde, sondern aufgrund des gesellschaftlichen Standes, den er halt beibehalten will, vermutlich in diesem Konstrukt bleibt, aber eigentlich Sehnsüchte hat, die er wahrscheinlich nie erfüllen kann, weil er sich nicht traut. Und das dann in anderen auszuleben, ist der Feige, ja.
Sich so eine Projektionsfigur zu suchen, ne? Der man alles zuschreibt. Das macht Basil letztendlich auch. Da wird das Gemälde quasi zum Projektionsobjekt.
Ja. Ja, stimmt. Wo er ja auch am Anfang sagt, dass er es nicht ausstellen will und dass Dorian das haben will. Und dann entscheidet er sich später dazu, weil es einfach der Höhepunkt seiner Kunst war. Und dann, als Dorian ihn auch ein bisschen fallen lässt, geht das auch bergab eigentlich. Und dann sehnt er sich doch danach und dann will er das Bild ausstellen, was ja dann auch zum Eklat führt bei Dorian.
Nun ist Oscar Wilde ja auch ein Projektionskünstler.
Genau, und auch ein bisschen zu viel Dorian im Privat.
Der Schmerz, der letztendlich in der Literarisierung zum Ausdruck kommt, der ja auch wie sich immer wie so ein Einzelkämpfer gebärden musste.
Das fand ich ganz spannend, weil als ich Dorian Gray vorgeschlagen habe, da war mir das alles gar nicht bewusst. Das Buch habe ich auch nie gelesen, aber wusste irgendwie, dass es da eine Faszination von mir gibt aus irgendeinem Grund. Und über Oscar Wilde hatte ich auch nie so viel gelesen und habe mich jetzt natürlich intensiv damit beschäftigt und finde das so wahnsinnig, was Oscar Wilde in dieses Buch, auch in seinen einzigen Roman, bin ich der Meinung, reingelegt hat. Und dass Oscar Wilde, wie du sagst, auch so eine traurige Gestalt ist, der sich ja auch lange Zeit versteckt hat, geheiratet hat, aber dann auch wieder das so sehr Dorian Gray-esque toxisch ausgelebt hat und dadurch das Ganze so ein bisschen in die Binsen gegangen ist bei ihm. Auch das alles in dem Buch verarbeitet hat, auch das mit dem Porträt. Es heißt auch, dass er selber, ich glaube, von einem kanadischen Künstler oder so gemalt wurde und danach denselben Gedanken hat und dachte, das Porträt bleibt jetzt immer so, aber ich werde alter. Also, dass er selber auch diese Art zu denken hatte und dadurch die Idee hatte für den Roman. Und es gab auch, glaube ich, in seinem Freundeskreis jemanden, der auch Dorian hieß oder zumindest mit Nachnamen Gray, glaube ich, der auch wie so eine Inspiration war für diese Figur. Aber ja, ganz, ganz traurig mit Oscar Wilde.
Was er ja auch mit anspricht, ist diese ewige Dualität zwischen körperlicher, optischer, visueller Schönheit und geistiger Schönheit.
Ja.
Das wäre ja noch ein Thema für sich, also was Körperlichkeit angeht.
Was bedeutet das überhaupt, ne? Die körperliche Schönheit und das, die Harmonie zwischen den beiden Dingen? Wie kann man das herstellen? Ist das überhaupt herzustellen, ist, glaube ich, eine philosophische Frage, die da drin steckt im Roman. Weil eigentlich klappt es nirgendwo. Er eifert ja dem nach, dieser äußeren Schönheit, das irgendwie resultiert, glaube ich, sein unendliches Glück oder seine Zufriedenheit innerlich. Aber dass das komplett ins Gegenteil schießt, ja, es klappt ja nicht bei ihm.
Ja, es gibt eine konservierte Fassung von Schönheit, eben in diesem Bild. In den realen Lebensverhältnissen entzieht sie sich permanent.
Ja.
Oder sitzt mal für einen Augenblick. Ne? Also es gibt die Schönheit des Augenblicks, aber es gibt keine haltbare Schönheit.
Ja. Das stimmt, ja. Bei Oscar Wilde ist ja auch mit seinem ganzen Privatleben, er hat dem ja auch hinterhergejagt. Sein Liebhaber, wo das ganze Unglück seinen Lauf nahm, könnte man sagen, ja, bei Oscar
Wilde. Und die ganzen Gerüchte und jetzt endlich alle das passende Feindbild sich zurechtzimmern konnten, weil er war zwar wirklich wohl gelitten als ironisch-satirischer Entertainer des gesellschaftlichen Klimas, aber dann war auch Schluss mit lustig.
Ja, das war dann der Gesellschaft wieder zu viel. Das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, spannend, dass es vor 100 Jahren oder jetzt mittlerweile schon vor 130 Jahren ungefähr schon so war. Nach der Veröffentlichung von Dorian Gray, natürlich wurde das auch harsch kritisiert. Es wurde ja auch zensiert zum gewissen Teil. Aber auch seine ganzen Stücke wurden gefeiert, die er geschrieben hat fürs Theater. Als es dann aber zu viel wurde mit Oscar Wilde, als er zu viel zu sich selbst gestanden hat, könnte man sagen, Liebhaber hatte, zu offen homosexuell gelebt hat, wurde es der Gesellschaft zu viel und sie hat ihn fallen gelassen.
Zu viel Basel in seinen Gedichten.
Und auch ein bisschen zu viel Dorian im Privatleben. Ich würde man Callboys sagen. Aber es gab ja auch so einen großen Eklat damals, Zeitungsjungen, so ein Zeitungsverlag, die sich getarnt haben als Zeitungsaustragende, sich rausgestellt hat als Callboy-Agentur.
Es gab ja durch Konsens, Homosexualität ist okay, aber bitteschön dann im Privaten.
Exakt.
Und ja nicht irgendwie öffentlich erkennbar.
Ich habe mir auch die unzensierte Version bestellt und gelesen des Romans, die mittlerweile verlegt wurde. Es war ganz spannend, weil aus heutiger Sicht sind die Dinge, die zensiert wurden, gar nicht schlimm. Es wurde quasi genau das zensiert, was es damals homoerotischer gemacht hätte. Einfach von dem Blickwinkel, ich glaube hauptsächlich von Basil gegenüber Dorian, wie er über ihn spricht, was für Wörter er benutzt, um ihn zu beschreiben. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo er quasi darüber redet, dass er noch nie einen Mann geliebt hat, was auch im Original da, glaube ich, raus war, in der zensierten, in der veröffentlichten Version, und dass seine Beziehung zu Dorian stärker ist als jede Freundschaft. Also auf jeden Fall, dass er einen Unterschied macht zu einer normalen Freundschaft und seiner Beziehung zu Dorian, was damals dann quasi dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, weil es für die Gesellschaft als gedrucktes Buch zu viel war.
Und sich Henry komplett verweigert, dass er ja auch eine Liebesbeziehung zu Dorian möchte. Unabhängig davon, dass er ihn dann zum Experimentierobjekt macht.
Ja, er findet ihn wahnsinnig faszinierend. Man weiß aber auch nicht ganz, was dahinter steckt, ja, bei Henry. Ich glaube auch nicht, dass er da ehrlich zu sich selber ist, ne, meinst du?
Henry ist so gesehen die gespaltenste aller drei Figuren.
Mhm, finde ich auch. Und auch Hypocrite, würde man sagen, im Englischen.
Heuchler.
Ein Heuchler, genau. Er heuchelt sich selber was vor, ne? Auch diese Ambivalenz zwischen seinem Privatleben und dem, was er aber eigentlich in Dorian, worüber wir schon geredet haben, eigentlich ihm eininfiltriert und sieht, was da passiert und das so spannend findet eigentlich, aber sich selber, glaube ich, nicht erlaubt und nicht eingesteht, dass er eigentlich das haben wollen würde.
Korrespondiert auch sehr schön mit dieser Idee von Hedonismus, ja. Mit Lebenslust und Lebensgenießen.
Es soll keinen Schmerz geben und es geht darum, dass es dir immer gut geht und wie so eine unendliche Linie aus guten Dingen.
Lebe das, was dich glücklich macht. Die haben alle eine Vision von Glück und sind unfähig, sie zu leben. Mhm. Ja. Und sie machen, macht ja Wilde auch, die gesellschaftlichen Verhältnisse dafür haftbar.
Dass sie das nicht ausleben können. Henry sagt doch offen, was ein schönes Zitat von ihm, die wahre Natur der Sinne ist nie verstanden worden. Deshalb ist sie unzivilisiert und animalisch geblieben. Also er behauptet, dass die Gesellschaft noch gar nicht verstanden hat, was es bedeuten kann, hedonistisch zu leben. Und deshalb ist es bisher schief gegangen. Deshalb ist es quasi nicht anerkannt und unzivilisiert. Man könnte es zivilisierter gestalten, ja. So denkt er.
Aber seine Fantasien von sinnlichen Lebensformen, die lebt er ja selber auch nicht.
Stimmt.
Wie soll man sagen, so Camouflage. Das ist ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, der ganz viel behauptet.
Das legt er sich selber gerne auf, aber eigentlich abends geht er nach Hause, stirbt alles runter. Morgens zieht er sich gefühlt wieder dieses Sakko an vom Hedonismus und erzählt allen, wie toll das ist. Ich glaube, wenn er auf einer Party wäre, würde ich mich ein bisschen lustig machen über den. Weil ich glaube, es ist spannend, sich mit ihm zu unterhalten. Irgendwann denkt man sich, was steckt da eigentlich dahinter, außer nichts.
Ein hilfloser Versuch der Selbstdarstellung, der hoffnungslos irrlichternde.
Ja, das stimmt. Spannend, das fällt mir gerade nochmal ein, wo wir über Henry reden. Das ist ein Zitat von Oscar Wilde, was ich gefunden habe in der Vorbereitung. Und auch gerade als Franzi meinte, sie will diese drei Figuren als tragende Rollen haben in unserer Version, dass er gesagt hat, dass Basil Hallward, also der Maler, diese Figur ist, wie er sich selber sieht, Oscar Wilde. Dass Henry die Figur ist, wie die Welt Oscar Wilde sieht. Und dass Dorian die Person ist, die er gerne wäre, in anderen Zeiten vielleicht, so hat er das formuliert. Natürlich ohne das ganze Mord und hast du nicht gesehen, aber von der Art. Und das ist so spannend, dass diese drei Figuren alle so einen Teil von Oscar Wilde ausmachen, was er nicht ausleben kann, wie er sich selber sieht und wie er denkt, dass die Welt ihn wahrnimmt und ihn bewertet. Ne, als so ein Henry, als so ein Laberer, so ein bisschen.
Fast wie ein Abend der Spiegelungen.
Ja. Und auch spannend, dass wir auch auf der Bühne mit vielen Spiegeln arbeiten.
Es gibt ja dieses berühmte Narziss-Motiv aus der Antike. Diese Gestalt, die da in seinen Spiegel am Wasser blickt. Dieses berühmte Gemälde. Und diese Form der Selbstverliebtheit, die absolut grenzenlos ist.
Wo man sich drin verlieren kann, ne? Ja.
Das macht es in gewisser Weise auch so zeitgenössisch, weil wir ja in einem sehr egozentrierten Zeitalter leben.
Ja.
Ne?
Habe ich auch dran gedacht, mit den sozialen Medien, wie dieses Porträt, was Dorian sich schafft, wo er sich selber dieses Perfekte rausnimmt, schaffen wir uns ja alle auf unsere Art und Weise auf Instagram, auf Facebook, in den sozialen Medien unsere eigene perfekte Welt so ein bisschen. Und das ist schon sehr interessant, wie aktuell Dorian Gray dann ist. Weil es ja genau diese Suche nach Schönheit ist und die Suche nach Perfektionismus.
Wer bin ich? Wer will ich sein? Und wie sehe ich mich wirklich?
Ja.
Ohne, dass ich das irgendjemand verraten werde.
Und ohne, dass es jemand sehen darf, erahnen darf. Ja.
Der Spiegel ist da gnadenlos.
Ja.
Aber es ist ein Bühnenabenteuer mit unglaublich vielen Motiven, so kleinen Echostimmen. Es ist ja fast so wie ein szenisches Labyrinth.
Ja, definitiv. Ich glaube, je nachdem, wo man auch im Publikum sitzt und wie der Bühnenaufbau ist, weil ich sortiere unsere Spiegel dann auch mal anders, sodass durchaus von einem Platz dann mal wie so ein Infinity Spiegel sein kann, dass der Spiegel sich im Spiegel spiegelt und dann stehe ich irgendwo und dann von irgendwo sieht man mich, also dass es auch wie so ein Spiegellabyrinth ist.
Die Spiegelung macht ja was. Einen anderen Anblick oder eine andere Perspektive und schon hast du wieder eine Stimme, die dagegen kracht, hässliche Seite zeigt.
Richtig. Und wie man sich dann auch vorstellen kann, dass sich diese Schlinge auch immer enger zieht bei Dorian und wie er sich immer mehr in so einem Spiegellabyrinth befindet, wo er sich nicht entkommt. Ne, vor seinem realen Ich, dass es immer enger wird, weil er rennt ja die ganze Zeit davor weg, vor seinem Altern, vor seiner Hässlichkeit, die schön in dem Gemälde bleiben soll. Und dass das ihn langsam einholt, ist, glaube ich, ganz spannend mit Spiegeln auch so ein bisschen, dass er den Spiegel nicht entkommt, sein, seinem wahren Ich, bis am Ende er dann auch ein tragisches Ende findet.
Dominik, wie geht's dir jetzt nach diesem Unterwegssein mit Dorian und Henry und Basil. Hast du für einen von den dreien besondere Sympathien entwickelt und besonderes Verständnis?
Definitiv. Also ich glaube, ich habe zu allen dreien, weil ich mich so intensiv mit den dreien jetzt beschäftigt habe, schon gewisse Beziehungen entwickelt. Also Henry kam mir von Anfang an wie eine Laberbacke vor. Und ich finde, Henry macht fast am meisten Spaß zu spielen, weil er so überheblich ist, weil ich da hinrotzen kannst. Und,
ein Schauspielvergnügen per excellence,
genau,
klar.
Ganz toll, weil er so überzeugt ist von den komischen Dingen, die er da faselt. Ich hätte am Anfang, glaube ich, gedacht, dass ich mit Dorian doch sehr mitfühle. Ob des ganzen Endes und ich ihn einfach so tragisch finde, weil er so beeinflusst wird. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht derjenige ist, mit dem ich am meisten mitfühle am Anfang. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass Basil mir in der ganzen Geschichte am meisten leid tut. Und dass ich, glaube ich, am meisten mit ihm mitfühle und so sehr viel Mitgefühl mit ihm habe, weil er auch in unserer Version ist, die Person ist, die am ehesten echte Gefühle zeigt. Weil er sich so Sorgen macht um Dorian, darüber, wie er geworden ist, wo er seine Zeit verbringt, dass er, glaube ich, wenn er sein Ende findet, an einem traurigen Punkt ist in seinem Leben, weil er hat seine größte Muse verloren, der ihn behandelt, als wenn er
ein Stück Dreck wäre.
Genau, ein Stück Dreck wäre. Besser geht es, glaube ich, echt nicht gut. Eine relativ große Zeit des Romans. Weil wir kriegen ja eigentlich gar nicht mit die schöne Zeit am Anfang, wie oft er ihn gemalt hat oder wie sehr seine Muse war, wahrscheinlich die Zeit seines Lebens. Und dann die 20 Jahre ungefähr, die wir da verbringen. Mit Besser fühle ich am meisten mit. Vielleicht ist Besser auch am nächsten an mir, so von der Emotionswelt.
Oh. Im Hinblick, dass er ja ein Künstler ist,
ja,
der
stimmt.
Eine Form finden muss, wie er Realität, seine Lebenserfahrung, sein Lebensbild visualisiert. Als Schauspieler hast du hauptsächlich die Worte, aber die Bildimagination, das visuelle Element arbeitet ja da immer mit.
Ja, und auch genauso wie Basil oder genauso wie Malende oder so, bringe ich natürlich auch immer mein eigenes Ich mit und werde nie drumherum kommen, Dinge aus meinem eigenen Wesen, aus meinem eigenen Leben in die Texte rein zu verarbeiten. Und ich weiß, das kann man dann sehr gut nachvollziehen, bestimmt.
Kunst hat ja auch immer ein dialogisches Element. Eine Erfahrungswelt, dem eine Form zu geben oder Gestalt oder Sprache, um darüber mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Definitiv. Also ich freue mich jetzt auch schon drauf, wenn ihr alle Dorian Gray seht und wir uns dann danach darüber unterhalten können, was alle unterschiedlich gesehen haben, also was alle unterschiedlich mitnehmen. Das ganze Thema ist für mich auch zu einem Fass ohne Boden geworden. Also ich könnte gar nicht aufhören, mich damit zu beschäftigen, was damals los war, was das für eine Zeit war, in der Oscar Wilde gelebt hat und was daraus auch resultiert ist, dass Oscar Wilde auch so eine Art Gay Icon, würde man heute sagen, einer schwulen Ikone geworden ist, die gefeiert wurde, obwohl er ja auch düstere Dinge irgendwann abgezogen hat und abgedriftet ist, aber trotzdem für viele einer der großen Figuren war, der das ausgelebt hat. Und es gab auch in den 20ern eine sehr berühmte schwulen Bar in Berlin, die Dorian Gray hieß. Also das finde ich auch ganz besonders daran, dass der Roman das geschafft hat und Oscar Wilde als Persönlichkeit.
Also ist dieser Abend auch eine Widmung für Oscar Wilde?
Ja, definitiv. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum, weil er einfach so viel von sich selber in diesen Roman reingepackt hat. Und sich damit zu beschäftigen, das ist auch so gutes Futter, auch spielerisch für den Roman, dass das alles mitschwingt.
Dann auf gutes Gelingen und danke fürs Gespräch, Dominik.
Vielen Dank.